Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Musik. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Herzlich willkommen bei Musikradio 360. Heute geht es bei uns um einen der erfolgreichsten Künstler aller Zeiten. Er hat Americana-Musik gemacht, obwohl er aus England kommt. Und das Genre in der Zeit, als er diese Musik vor allen Dingen gespielt hat, überhaupt noch nicht so hieß. Er war ein Paradiesvogel, bekannt für überkandidelte Bühnenshows, ein Star des Videozeitalters, ein Aktivist für Schwulenrechte, Freund von berühmten Rock- und Popstars von John Lennon über Freddie Mercury hin bis zu Lady Gaga und ein Jetsetter, der einst mit der Queen zu Rock Around the Clock auf einer Party getanzt hat. Wir reden natürlich von Elton John. Nur die Beatles, Michael Jackson und Elvis Presley haben mehr verkauft als Elton John. Man schätzt, zwischen 200 und 300 Millionen Tonträger von Elton John sind verkauft worden. Bei uns in der Sendung gibt es heute mal nicht die offensichtlichen Hits, denn es gibt von Elton John über den Daumen gepeilt etwa 12 Greatest Hits Zusammenstellungen. Wenn ihr die offensichtlichen Hits hören wollt, also der Streaming-Service eures Vertrauens kann euch da weiterhelfen. Wir hören so ein bisschen die Sachen, die etwas abseitiger sind von ihm. Und los geht's mit dem Song Ballad of a Well-Known Gun. Ballad of a Well-Known Gun aus Elton Johns Album Tumbleweed Connection. Elton John wurde geboren als Reginald Kenneth Dwight, ist gerade vor 2 Wochen 77 Jahre alt geworden und hat vor etwa einem Jahr seine Tourkarriere an den Nagel gehängt. Er stammt aus Pinner, einem Ort im Nordwesten von London, wuchs in schwierigen Familienverhältnissen auf, weil sein Vater, ein Ex-Soldat, kein Interesse an seinem Sohn hatte und die Mama hatte kaum Zeit für den Sprössling, weil sie arbeiten musste. So wuchs Elton John größtenteils bei seiner Großmutter auf, die ihn immerhin zum Klavierspielen animierte. Seine erste Band gründete er 1965, die nannte sich Bluesology, begleitete Soul-Künstler auf Europa-Touren. Das war damals üblich, dass dann nur der Sänger rüberkam, der Star nicht eine Band mitbrachte, was einen Haufen Geld gekostet hat, sondern man hat dann vor Ort eben Bands engagiert, die mit den Stars auf Tour waren. Elton John begann anschließend dann eigene Songs zu schreiben. Einen ersten Durchbruch hatte er, als er 1967 den Texter Bernie Taupin traf. Die beiden haben zusammengearbeitet, wurden erst Songschreiber für Fließbandhits, also das war der Plan, dass sie Fließbandhits produzieren sollten, aber das Ganze hatte nur mäßig viel Erfolg. Trotzdem hat der Besitzer eines Musikverlages, der damals selber ein Label gegründet hat, den beiden eine Chance gegeben, ein eigenes Album zu machen. Das hieß Empty Sky, erschien 1969 und war zunächst mal ein Flop. Trotzdem bekamen die beiden eine zweite Chance, veröffentlichen ein Album, das, wie der Sänger, Elton John hieß, beziehungsweise es war natürlich sein Künstlername, aber trotzdem war es nach dem Künstler benannt. Und das bekam positive Kritiken, auch und nicht zuletzt in den USA, weil man auch bereit war, einen mutigen Schritt zu machen. Die Band ging damals für 6 Auftritte nach Los Angeles im Troubadour. Das war schon ein ehrgeiziges Projekt, weil der Troubadour einer der größten und bekanntesten Clubs in den USA war und Elton John damals in Amerika noch keinen Namen hatten. Aber Schritt für Schritt kamen bei jedem Konzert mehr Zuschauer und Elton John begeisterte vor allen Dingen die Kritiker, die dann mit positiven Reviews seine Namen bekannt machten. Und das hat dazu geführt, das war der Grundstein dafür, dass zu Beginn seiner Karriere Elton John in den USA wesentlich erfolgreicher war als in Europa. Die Musik von Elton John war beeinflusst von Künstlern wie The Band, der ehemaligen Begleitband von Bob Dylan, und Leon Russell. Das war also eher amerikanische Roots-Musik, ziemlich erdig, viele schwarze Einflüsse. Frühe Alben enthalten auch einige populäre Songs, aber Elton und Co. sahen sich eher als Albumband, die musikalisch auch Risiken eingingen, wie zum Beispiel auf dem Album Madman Across the Water, das gleich mehrere nicht unbedingt radiokompatible Songs enthielt. Wir hören uns das Titelstück an. Hier ist Madman Across the Water. I can see very well. There's a boat on the reef with a broken back, and I can see it very well. There's a joke in the noise very well. It's one of those my world and my mind, and don't you know? Once a fool had a good part in the play. If it's so, would I still be here today? It's quite peculiar in a funny sort of way. They think it's very funny. Thank you.
can see very well. There's a board on the reef with a broken back, and I can see it very well. There's a joke and I know it very well. It's one of those that I told you long ago. Take my word.
Elton John mit Madman Across the Water, das ist kein leichtes Radiofutter, das sind komplexe Arrangements mit Streichern. Und Tumbleweed Connection, aus dem wir vorhin das erste Stück gehört haben, das war zum Beispiel ein Konzeptalbum über den alten Westen, eine Idee von Texter Bernie Taupin. Die beiden hatten ohnehin eine ungewöhnliche Zusammenarbeit, weil die meisten Leute erst die Musik schreiben und dann darauf die Texte anpassen. Aber bei Elton John und Bernie Taupin funktioniert das so, dass Bernie Elton einen Stapel von Texten gibt und der setzt sich hin und schreibt die Musik dazu und Elton John sagt, das fällt mir total leicht, ich lese die Texte und die Musik, die fällt mir quasi spontan ein und da muss ich nicht lange drüber nachdenken. Also die Zusammenarbeit der beiden ist ungewöhnlich und sehr intuitiv, aber es funktioniert offensichtlich. Denn die beiden mussten in den 70er Jahren arbeiten wie am Fließband. Manchmal gab es im gleichen Jahr zwei neue Alben von Elton John. Dazwischen war man ständig auf Tour. Es war ein halsbrecherisches Tempo, das Elton in dieser Phase gnadenlos durchzieht. Und das Publikum gibt ihnen da auch recht. Zwischen 1970 und 1976 erscheinen 11 Alben in Folge in den amerikanischen Top 10. Darunter dann auch sein Debütflop Empty Sky, der Mitte der 70er Jahre wieder veröffentlicht wird und dann auch noch Platz 6 in den Charts erreicht. Und in dieser Phase gab es 6 aufeinanderfolgende Platten, die in den USA auf Nummer 1 gelandet sind. Trotzdem hält sich Elton John immer noch nicht an die Vorgaben des Marktes, aber die 70er Jahre haben das auch ein bisschen ermöglicht, denn das war die Hochzeit des Prog-Rock, des progressiven Rock, wo man Experimente wagen durfte. Und auch wenn Elton Johns roots-orientierte Musik mit Prog-Rock im klassischen Sinn, wie von Yes zum Beispiel, nicht viel zu tun hat, dann wagt er trotzdem Ungewöhnliches, wie in diesem zweitgeteilten Song von 1973. Der erste Teil heißt Funeral for a Friend und der zweite Love Lies Bleeding. Funeral for a Friend und Love Lies Bleeding aus dem Album Goodbye Yellow Brick Road. Das ist vielleicht sein größter Klassiker bis heute. Die Alben aus dieser Zeit sicherten ihm unabhängig von den Single-Hits, die es dann auch gab, einen Ruf unter den größten Künstlern aller Zeiten. Aus dieser Phase in den frühen 70ern landeten 5 seiner Alben unter den 500 wichtigsten Platten aller Zeiten in einer Liste des amerikanischen Rolling Stone Magazins. Deutschland verschlief diese wichtigste Phase von Eltons Karriere so ein bisschen. Klar, das war auch in den 70er Jahren in Deutschland ein bekannter Künstler, doch keines seiner legendären Alben aus dieser Zeit kam auch nur in die Nähe der deutschen Top Ten. In den USA brach er dagegen weiter Rekorde. Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy war 1975 das erste Album überhaupt, das in den US-Charts direkt auf Platz 1 einstieg. Zu Zeiten, als die Menschen Neuveröffentlichungen noch tatsächlich käuflich erwerben mussten, passierte sowas eigentlich nicht. Ganz anders als heute, wo es ja quasi Standard geworden ist, dass Fans die Neuveröffentlichung ihres Lieblingskünstlers am Erscheinungstag runterladen und die meisten Alben deswegen nur noch ganz kurz in den Charts sind, dafür aber sehr hoch einsteigen. Wir hören uns den Titelsong an von Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. Hier ist Elton John.
Fantastic, raised and regimented, hardly a hero. Just someone his mother might know. Very clearly a case for cornflakes and classics. Two teas, both with sugar, please. In the back of an alley. While little dirt cowboys turn brown in their saddles, sweet chocolate biscuits and red rosy apples in summer. For it's hay make and hay ma, do the papers say anything good? All the chances in life for little dirt cowboys. Should I make my way out of my home in the woods? Brown dirt cowboy, still green and growing, city slick captain. Fantastic the feedback, the honey the hive could behold. Spin
Elton John und Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, das Titelstück des Albums von 1975, was sowas war wie die Geschichte der Elton John Band, quasi ein Konzeptalbum in der Zeit, wo viele Menschen Konzeptalben veröffentlicht haben. Es war allerdings auch das letzte Album, auf dem die originale Band, bestehend aus Gitarrist Davy Johnstone, Bassist Dee Murray und Schlagzeuger Nigel Olsen, zusammenspielte, auch wenn alle später dann wieder mit Elton zusammenarbeiteten. In dieser Phase, nämlich 1976, kaufte Elton John dann auch einen Fußballverein. Er war seit seiner Kindheit Fußballfan, ist immer mit dem Papa zum Fußball gegangen und sein Lieblingsclub, der FC Watford, zu dieser Zeit Viertligist, der Abstieg in die fünfte Liga stand bevor. Und ja, er übernahm den FC Watford und führte ihn von 1976 bis 1983 von der vierten in die erste Liga. 1983 als Aufsteiger wurden sie gleich Vizemeister hinter dem FC Liverpool, zogen in den UEFA Cup ein und besiegten in der ersten Runde den ersten FC Kaiserslautern. Trainer war damals Graham Taylor, der spätere englische Nationaltrainer, einer, der sehr stark auf das in England damals übliche Kick and Rush setzte, also viele lange Bälle aus der Abwehr nach vorne geschlagen und dann hinterherrennen. Elton John und Graham Taylor hatten sehr erfolgreiche Zeiten miteinander. Als Taylor wegging, lief es nicht mehr so gut. Elton John verkaufte den Club 1990, blieb aber erstmal noch Präsident und kaufte ihn dann 1997 zurück, hält bis heute Anteile am FC Watford. Zu Watford zu gehen, das war quasi die einzig positive Erinnerung an den Papa, der die Familie insgesamt ja früh verlassen hatte. Inzwischen ist an der Vicarage Road in Watford eine Tribüne nach Elton John benannt und Watford spielt aktuell in der zweiten englischen Liga. Jetzt geht's wieder um Musik. Es folgte eine Phase relativen Niedergangs auf sehr hohem Niveau freilich. Die Verkaufszahlen in den USA ließen nach. Dafür wurde Elton in Europa immer populärer. Einige Alben in den späten 70ern folgten dann auch sehr stark dem Zeitgeist. Mehr als es den meisten Fans recht war, das Album Victim of Love war zum Beispiel ein Disco-Experiment, das, sagen wir mal, zumindest umstritten war. Außerdem rutschte der Sänger damals schnurstracks in eine heftige Kokainabhängigkeit, die seine Launenhaftigkeit und seinen Hang zur Exzentrik nur befeuerten. In Europa schadete ihm das in den Charts wenig, eher im Gegenteil. Elton John und seine exzentrischen Auftritte waren wie geschaffen für das Zeitalter des Musikvideos. Das Album Too Low for Zero aus dem Jahr 1983 enthielt gleich mehrere Video- und Single-Hits und verschreckte die alten Fans trotzdem nicht. Wir hören uns jetzt keinen der Hits an, sondern den Titelsong. Hier ist Elton John mit Too Low for Zero. Cut out 2 hours early. It isn't any use.
watching flies with my eyes till sunrise. It's daylight when I hit the sack. I'm too low for zero. I'm on a losing streak. I've got myself in a bad patch lately. I can't seem to get back sleep. I'm too low for zero. I want to count my sheep. Nothing seems to make much sense. It's all discreet to me. You know I'm too low. Too low. Too low for zero.
For Zero von Elton John aus dem Jahr 1983. Elton stürzte sich damals voll in die neue Medienwelt und er war wie geschaffen dafür. Obwohl er mit seiner untersetzten Figur, seinem frühzeitig zurückgehenden Haaransatz und seiner prominenten Zahnlücke nicht unbedingt Modelmaßstäben entsprach, setzte er voll auf Optik. Inspiriert von Künstlern wie Liberace war ihm kein Kostüm zu knallig oder zu geschmacklos. Elton trug dick auf, was den Unterhaltungswert seiner Shows steigerte, aber vielen jüngeren Fans vielleicht auch ein wenig den Blick auf seine künstlerischen Verdienste verstellte. Und ich sage das, weil ich zu diesen jüngeren Fans gehörte und Elton John in den 80er Jahren eher nicht so als ernstzunehmenden Künstler wahrgenommen habe. In dieser Phase war er fast allgegenwärtig. Beinahe wie Phil Collins lebte sein Leben in der Öffentlichkeit. Elton hatte sich schon sehr frühzeitig als schwul geoutet, Mitte der 70er Jahre, und in den Zeiten der AIDS-Krise Mitte der 80er trat er auch in der Öffentlichkeit als Aktivist der LGBT-Community auch auf, auch wenn es diesen Namen dafür damals noch so gar nicht gab. Gleichzeitig war der Arbeiterjunge aus Pinner allerdings auch fasziniert von der königlichen Familie und freundete sich mit mehreren Mitgliedern an, zum Beispiel mit Lady Diana und Prinzessin Margaret. In dieser Zeit kam es auch zum vorhin erwähnten Tänzchen mit der Queen, die ihre Handtasche auch auf der Tanzfläche nicht aus der Hand geben wollte, wie Elton in seiner Autobiografie schreibt. Die Musik litt allerdings unter dem Jet-Set-Leben und seiner Kokainabhängigkeit. Elton selbst beschreibt das Album Leather Jackets von 1986 als Tiefpunkt seiner Karriere. Damals war er so zugekokst, dass sein musikalisches Urteilsvermögen doch böse beeinträchtigt war. 3 Jahre später kam er dann mit Sleeping with a Past wieder mehr in die Spur, einem Album, dem er die Soul-Einflüsse seiner frühen Jugend wieder in den Vordergrund stellte. Der Hit daraus heißt Sacrifice.
Go wrong.
Sacrifice, also Opfer von Elton John. Das Album, musikalisch wieder qualitativ hochwertiger, auch erfolgreicher als die Vorgänger. Trotzdem sollte es noch einige Jahre dauern, bis Elton John seine Probleme in den Griff bekam. Neben unkontrollierten Wutanfällen, diebenhaftem Verhalten und mangelndem Urteilsvermögen litt er auch an einer ausgewachsenen Kaufsucht. Schon früh in seiner Karriere hat er sich zum Beispiel in Australien eine Straßenbahn gekauft, die er anschließend nach England transportieren ließ, um sie in seinem Vorgarten zu platzieren. In seinem Haus hatte Elton John einen Squashcourt einbauen lassen, um Sport zu treiben. Der Raum war also ca. 60 Quadratmeter groß. Mit der Zeit diente er immer weniger zum Squash-Spielen und wurde zum Abstellraum für Eltons Einkaufstouren, bei denen er hinterher gar nicht mehr dazu kam, alle Pakete aufzumachen, die er eingekauft hatte. Die Lage geriet damals dermaßen außer Kontrolle, dass man die Tür zum Squashcourt irgendwann nicht mehr öffnen konnte. So war das Ding vollgestellt mit ungeöffneten Einkäufen. Es war eins von vielen Signalen für den Sänger, dass er langsamer seine Probleme in den Griff bekommen muss. Die Kokainsucht war auch weiter ein riesengroßes Problem. Dazu kam eine Alkoholabhängigkeit und Bulimie. 1990 war Elton John dann endlich bereit, sich diesen Dämonen zu stellen. Er hatte zu lange seine natürliche Schüchternheit mit Kokain und Alkohol bekämpft, ohne zu verstehen, dass die Probleme dadurch nicht kleiner wurden. Außerdem hatte ihn die lieblose Kindheit emotional labil gemacht, was schon in den 70ern zu zwei Selbstmordversuchen geführt hatte. Nun aber gelang ihm der Schritt und er konnte die schlimmsten seiner Suchtprobleme hinter sich lassen. Auch musikalisch drückte er den Reset-Button. Sein Texter Bernie Taupin hatte ihm zu verstehen gegeben, dass er mit dem musikalischen Output der Alben in den späten 80ern und 90er Jahren dann unzufrieden war. Elton hörte ihm zu und ging back to basics. Wir hören Postcards from Richard Nixon.
Richard Nixon say, welcome to the USA. The common sense I sometimes lack has opened up a seismic crack. We've fallen in and I can't pull back. And I guess we'll have to stay. And open arms we put our trust. They put us on a big red bus. Spirit soaking up a dream, fuel to feed the press machine. After years that were long and lean, we're finally on our way. Richard Nixon's on his knees, he sent so many overseas. He'd like to know if you and me could help him in some way. A little camouflage and blue to mask the evil that men do. A small diversion caused by two. The old kids come to play, and we heard Richard Nixon say, welcome to the USA. Neither of us understood things tick in Hollywood. We just loaded in and grabbed the bat with little room to swing a cat. And pretty soon we were where it's at. Oh, so the paper said. Porsche on Sunset, I saw Steve McQueen. I guess he's just about the coolest guy I've ever seen. And for you and me, that speeding car is how it's gonna be. I see no brakes, just open road and lots of gasoline. Oh, we have Richard Nixon say, welcome to the USA. The common sense I sometimes lack has opened up a seismic crack. We've fallen in the night.
John mit Postcards from Richard Nixon, einem politischen Song, allerdings nicht tagesaktuell, nur das, was Richard Nixon mit den USA angestellt hat, verblasst natürlich zur Aktualität, zum einen Anfang der Nullerjahre und vor allen Dingen zu dem, was jetzt gerade in den USA passiert. Musikalisch stand ab 2001 bei Elton wieder das Klavier im Mittelpunkt. Er fand seine musikalische Mitte wieder. Bei der Jagd auf Hits hatte Elton sich oft am Massengeschmack orientiert und nun war es vorbei mit überproduzierten Klängen aus der Plastikbox. Insgesamt waren die Nullerjahre ohnehin eine Rückbesinnung auf die Vintage-Sounds aus den 70er Jahren. Elton passte also ganz gut in die Zeit. Privat lief es bei ihm auch. 2005 ging Elton mit seinem langjährigen Partner David Furnish eine eingetragene Lebenspartnerschaft ein. Natürlich gleich am allerersten Tag, an dem eine solche Verbindung in England rechtlich möglich war. 9 Jahre später durften homosexuelle Paare dann auch offiziell heiraten. Elton und David taten das standesgemäß in Windsor bei derselben Standesbeamtin, die schon King Charles und Camilla Parker getraut hatte. Eltons enge Verbindung zum Königshaus manifestierte sich auch, als er gebeten wurde, bei der Beerdigung von Lady Diana nach ihrem Unfalltod beim Trauergottesdienst zu singen. Zu diesem Anlass textete er seinen 70er-Jahre-Hit Candle in the Wind, ursprünglich über Marilyn Monroe geschrieben, auf Lady Di um. Die davon veröffentlichte Single wurde mit weltweit 45 Millionen verkauften Exemplaren zur erfolgreichsten Single aller Zeiten. Alle Einnahmen aus diesem Single-Hit hat Elton John dann für wohltätige Zwecke gespendet. Außerdem hatte er in den 90ern angefangen, Soundtracks und Musicals zu komponieren. Seinen Soundtrack zu Disneys König der Löwen ist vermutlich das bekannteste Resultat aus dieser Phase. Aber neben all diesen Dingen war der Blick zurück zu seinen Wurzeln immer noch sehr wichtig. Ende der Nullerjahre nahm er Kontakt zu seinem großen Idol Leon Russell auf, dessen Musik die frühe Phase von Eltons Karriere entscheidend geprägt hatte. Russell hatte in den 60ern mit Phil Spector, den Byrds und den Beach Boys zusammengearbeitet, leitete danach die Begleitband von Joe Cocker und spielte mit Leuten wie George Harrison, B.B. King, Eric Clapton und Bob Dylan zusammen. Außerdem veröffentlichte er Alben mit Country-Legende Willie Nelson. Nun lud ihn Elton zu einem gemeinsamen Album ein und das klang so. Here is my kind of hell.
Your hot coffee, my black tea, I don't know about that. Oh, guess we choose to disagree, but I like your pork pie hat. Well, your sister always came between us, claiming she knew best. Just go around and around like a dolphin in a bed.
Elton John und Leon Russell mit My Kind of Hell aus dem Album The Union, das in den USA ein Riesenerfolg wurde. Es landete auf Platz 3 in den Charts und ermöglichte Leon Russell bis zu seinem Tod 2016 für ein neues Publikum erfolgreiche Tourneen zu spielen. All das dank seines Bewunderers Elton John, der zwar sein Vorbild kommerziell in den Schatten gestellt hatte, aber trotzdem seine Einflüsse nie vergessen hatte. Elton John selbst hat vor kurzem, wie schon erwähnt, seine Touraktivitäten eingestellt. Einzelne Konzerte oder weitere Studioaufnahmen sind natürlich immer noch möglich. Was bleibt dann von seiner Karriere? Historisch gesehen natürlich vor allen Dingen die Top-Alben aus den 70ern. Wenn man über Musiker spricht, die eine Serie von meisterhaften Alben in Folgen produziert haben, dann fallen Namen wie die Rolling Stones, die Beatles oder auch Marvin Gaye und Joni Mitchell. Mit seinen Veröffentlichungen aus den frühen 70ern muss sich Elton John aber auch nicht verstecken. Da ist jede Menge Substanz vorhanden, auch wenn man manchmal unter dem knalligen und überkandidelten Auftreten ein bisschen danach suchen muss, um sie zu finden. Aber es lohnt sich. Das war Musikradio 360 für diese Woche. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu.